Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem aktuellen Pausengespräch zu Die Frau ohne Schatten. Mein Name ist Johann Kasimir Eule und ich freue mich, heute zwei Gäste hier zum Gespräch zu haben, nämlich David Bösch. Hallo David.
Hallo, freut mich hier zu sein beim Pausengespräch.
Und Patrick Warnwart.
Hallo, freut mich auch hier zu sein.
Ihr beiden habt hier an der Semperoper in den vergangenen Jahren schon wiederholt gearbeitet. Es gibt von euch die Produktion Nabucco und Die Tote Stadt. Beide Werke sind Bestandteil des Repertoires seit vielen Jahren an der Semperoper. Und jetzt kommt dieses große Werk, Die Frau ohne Schatten, hinzu. Christian Thielemann hat die musikalische Leitung und wir haben ein ganz, ganz tolles Sängerinnen-Ensemble. Als Kaiser ist Erik Kattler dabei. Die Kaiserin ist Camilla Nilund. Die Arme wird gesungen und gespielt von Evelyn Herlitzius. Wir haben als Barak Alexander Puschniak und als Baraks Frau Mina Lisa Werele. Ein wirklich spielfreudiges, sangesfreudiges, tolles Ensemble, mit dem ihr gemeinsam diese Produktion jetzt erarbeiten könnt. Aber bevor wir zu der eigentlichen Arbeit kommen, die Frage aller Fragen, lieber David, worum geht es in dieser Oper mit dem seltsamen Titel Die Frau ohne Schatten?
Ja, da ist schon mal eine lange Pause. es gibt ja so einige Operngeschichten und Opernlibretti, die sozusagen so nicht so leicht auf einen Nenner zu bringen sind oder sich nicht einfach in vier Sätzen heruntererzählen lassen. Das kann man, das wird dann oft kritisiert, na, das ist eine krude Geschichte, eine krude Sachen, die da passieren, ob es Trovatore ist, ob es jetzt Die Frau ohne Schatten ist. Und gleichzeitig kann man natürlich sagen, naja, vielleicht ist es ja auch auf der einen Seite eine Qualität, dass Dinge sich nicht auf vier Sätze runterbrechen lassen und das ist sozusagen so zu einer Geschichte, die sich nicht auf einen Plot von vier, nachvollziehbaren Plot von vier Sätzen bringen lässt, doch auch in der Tiefe, im Unbewussten der Geschichte viele Punkte hat, die uns heute sehr angehen. So, dennoch würde ich sagen, kann man den Plot eigentlich schon gut zusammenfassen. Es geht irgendwie um zwei Paare. Die einen leben auf der Erde, die anderen leben in einem merkwürdigen Zwischenreich oder nicht realen Ort, eine poetische Sphäre vielleicht, könnte man sagen. Und diese beiden haben irgendwie Probleme mit ihren Vorstellungen vom Leben und versuchen, diese anzugehen und zu lösen. So. Und da spielt dieser merkwürdige Titel, der natürlich auch so ein bisschen klingt wie so ein Film noir, Die Frau ohne Schatten, der so Erwartungen weckt, spielt eine Rolle, weil was ist ein Schatten? Kann man ohne Schatten leben? Kann man ohne Abdruck in der Welt zu hinterlassen leben? Und was könnte so ein Abdruck sein? Geht es da um Nachkommen zu zeugen oder erzeugen? Oder geht es darum zu erkennen, wie es bei der Kaiserin eben zum Beispiel der Fall ist, was das Menschsein überhaupt bedeutet und das Menschsein eben mit Entscheidung, mit Tod, mit Leben, mit Liebe, mit Schmerz, mit Verlust, mit Kompromissen zu tun hat und darüber seinen Schatten zu finden, so würde ich es vielleicht sagen.
Ja, sehr schön, David. Du hast ja die Aufgabe, nachher die Figuren zu führen und Patrick, du hast die Aufgabe, die Räume für diese verschiedenen, gerade schon angetönten Welten zu bauen, für uns zu gestalten, damit wir als Zuschauerinnen ja in diese auch Fantasiewelten einsteigen können. Es gibt diese Sphäre von Kaiserin und Kaiser, die wir als poetische, als abgehobene, als High-Society-Welt beschreiben könnten. Es gibt die erdenschwere Arbeitswelt von Barak und seiner Frau, der Färberin. Es gibt eigentlich noch eine dritte Welt, nämlich die des Geisterkönigs Kaikobad, aus dessen Sphäre ja die Kaiserin ursprünglich stammt. Also das macht es schon noch mal einen Zacken komplizierter. Patrick, wie bist du an das Stück herangegangen? Wie hast du dir das erschlossen und wie hast du, ja, welche Schritte bist du gegangen, um dann auch Räume dafür zu gestalten?
Ja, es gibt natürlich in der Oper glücklicherweise zwei Ebenen. Die eine ist quasi die musikalisch unmittelbare, die Räume erschafft quasi und Bilder erschafft. Und das andere ist die Textebene. Und wie David jetzt gerade schon gesagt hat, fand ich sehr schön mit dem einen Schatten, einen Abdruck schaffen. Denken wir, es geht auch um vielleicht Menschsein, sich selber finden, also Menschen untereinander finden, sich aber auch verlieren, wiederfinden. als Paar, aber auch als einzelne Person. Wer ist man? Wo gehört man hin? Und das spielt natürlich bei den Räumen auch eine Rolle. Also diese zwei am Anfang sehr verschiedenen Welten, die klar etabliert werden. Erst eben diese quasi eher poetische, märchenhafte Kaiserwelt und die dreckige Färberwelt, dass diese Räume sich quasi auch auflösen. Und als Verbindungselement gibt es quasi einen Aufzug, einen Fahrstuhl, der diese Räume miteinander verbindet und der aber auch so ein bisschen ein Traummotiv ist. Also wo man plötzlich die Kaiserin da drin wiederfindet, wie sie sich dazwischen verliert, verheddert zwischen den weißen Stoffen und diesem dreckigen Fahrstuhl und also ein bisschen unterbewusster wird. Und das ist vielleicht diese dritte Ebene, die zieht sich immer mehr rein, diese Geisterwelt, die auch ein bisschen wie eine Traumebene sein kann oder so ein Unterbewusstsein, wo man auch alles nicht mehr so genau eben erklären kann, sondern so Traumbilder erschafft. Bis dahin, dass ein riesiger Falke zum Beispiel dann kommt, quasi der im Stück natürlich vorkommt, aber dass es so auch so proportionale Verschiebungen gibt, dass es plötzlich viel Luft gibt, viel leere Räume, auch Dunkelheit und dann auch immer wieder zurückgeht in diese beiden anderen Räume. Ja.
Welche Rolle hat für euch beide denn die Entstehungszeit der Oper bei der Auseinandersetzung oder auch der Findung einer Interpretation gespielt? Das Werk wurde 1919 uraufgeführt in Wien. Es ist relativ schnell nach der Uraufführung in Dresden dann zur deutschen Ersterführung gekommen. Für Richard Strauss und für Hugo von Hofmannsthal war es ein heiß geliebtes, zentrales Werk ihres gemeinsamen Schaffens. Sie haben sehr lange daran gearbeitet. Die ersten Ideen hatten sie dazu schon, als sie noch am Rosenkavalier gearbeitet haben. Und das ist ja eine Zeit großer Umbrüche, auch vieler Neuerungen. Also wenn wir an Sigmund Freud denken, das war jetzt noch ein bisschen früher, aber das Aufkommen sozusagen der Psychoanalyse, eben auch der Beschäftigung oder des Bewusstwerdens und der Artikulation dieser unterschiedlichen Ebenen, auch im Menschsein, wenn man so möchte, die Bedeutung des Unbewussten. Wir haben aber eben auch den Einbruch des Ersten Weltkrieges und die Todesmühlen auf den Schlachtfeldern. Ja, wie weit hat euch das beeinflusst oder beschäftigt bei der Vorbereitung?
Naja, sich mit dieser Zeit des Umbruchs zu beschäftigen, ist natürlich immer spannend. Jetzt für die konkrete Arbeit an einem Werk, finde ich es grundsätzlich, spielt das für mich nicht so eine große Rolle, eigentlich nie. Weil ich glaube sozusagen, es gibt dann ja oft Konzepte, die daraus geboren werden, das spielt alles auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges oder alles in therapeutischen Räumen. Und das finde ich immer etwas kurz gegriffen. So. Weil eben ich glaube, dass sozusagen so in so ein Werk von diesen beiden großen Künstlern, Hofmannsthal und Strauss, natürlich einfach ihre ganze Biografie einfließt. Also weil sie früher angefangen haben, daran zu schreiben, daran zu arbeiten, bewusste und unbewusste Dinge sich da mischen. Das ist vielleicht das Spannende daran, finde ich, in diesem Werk. Was mich an dem Stück sehr interessiert hat und weswegen ich auch finde, dass es ein grandioses Stück so ist, dass da sozusagen so dass die Realität und eine Irrealität aufeinander trifft. Und ich glaube, das ist das, was wir vielleicht nicht immer im Alltag erleben, aber immer mal wieder erleben oder in der Kunst erleben sollten, dass wir sowohl Empathie, Bewusstsein für die Realität der Mühle, sei es der Kriegsmühle oder der Alltagsmühle haben, als auch ein Bewusstsein darüber, dass unter uns und über uns, und da meine ich jetzt nicht Göttliches, aber sozusagen so unter uns, um uns, zwischen uns, Dinge passieren, auf die wir schwer Zugriff haben, die wir schwer erklären können. Und die grundsätzliche Behauptung, die man jetzt als kryptisch abtun kann, oder ja, mein Gott, warum gibt's denn da jetzt so eine Geisterebene, und das muss man doch irgendwie ganz dekonstruieren. Das glaube ich nicht, weil das ist ja auch das Besondere an der Oper, wie auch im Film, dass es Geister gibt im Film, Geister gibt im Theater, in der Oper, und ja, also dann scheint es ja auch Geister um uns und natürlich vor allen Dingen in uns zu geben.
Kommen wir nochmal auf die Handlung zurück oder die Geschichte, die uns erzählt wird, und die Frage, was kann sie uns denn heute mitgeben? Was lässt diesen Stoff für heutige Fragestellungen auch aktuell bleiben oder werden? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass gerade dieser Oper häufig der Vorwurf gemacht wurde oder gemacht wird, dass hier zwei alte, weiße Männer darüber nachdenken in Form einer Oper, dass es doch das Tollste wäre, wenn alle Frauen möglichst viele Kinder gebären. Und das Gelingen dieses Vorhabens allein von den Frauen zu lösen ist und dass das nicht möglicherweise auch eine Paaraufgabe sein könnte. Also, dass diese Oper einen etwas faden Beigeschmack hat, den wir heute nicht mehr so gerne erzählen möchten. wenn man dem nicht folgen möchte, und das ist ja so, wir sehen das nicht so, was ist dann das, was wirklich für uns heute spannend sein kann an dieser Geschichte?
Ja, mehrere Dinge. Also erstmal will ich dazu sagen, weil das ist natürlich auch ein Thema, was in vielen Stücken, Opern, Schauspiel, sozusagen, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und jetzt ist es ja so, dass wir mit drei großartigen, ja, Künstlerinnen von Weltformat zusammenarbeiten, die diese Figuren zum Leben erwecken, singenderweise, aber auch spielender und denkenderweise. Also sozusagen so diese Frauen, das glaube ich, weiß man auch von ihren Biografien und von ihren Dingen, die sie sonst so tun auf den Opernbühnen dieser Welt, haben schon ein großes Bewusstsein davon, was sie erzählen wollen, was sie nicht erzählen wollen. Und ich glaube, das ist sozusagen, das ist auch die Qualität dieser Oper. Ich kenne eigentlich keine andere Oper oder noch nicht mal ein anderes Schauspiel, auch nicht im zeitgenössischen Schauspiel, was drei so starke, widersprüchliche Frauenfiguren, die sich eigentlich widersprechen und zusammen irgendwie doch ergänzen, zeigt als diese Oper. Und da muss ich sagen, ja, da ist es dann egal, wer es geschrieben hat, würde ich sagen, sondern da ist sozusagen so diese drei Rollenprofile gestaltet von diesen drei Künstlerinnen, sind einfach so, dafür brauche ich nicht mal einen Plot, sozusagen, die können auch alles spielen. Aber ich würde sagen, natürlich geht es darum, wie Patrick das vorhin gesagt hat, um sich finden, sich verlieren, seinen Platz zu finden. Also die Kaiserin, die, obwohl sie keine jugendliche Person ist, aber trotzdem eine Art Coming-of-Age-Geschichte erlebt, weil sie in die Welt herausgeht aus ihrer, ich würde mal sagen, Blase und plötzlich erlebt, was das Menschsein bedeutet und sich dann gegen ihren Vater, der immerhin eine Art Gott oder ein Wesen, ein Geist ist, und ihre Amme, die letztlich wie ihre Mutter und beste Freundin ist, mit der sie ihr ganzes Leben lang durchgegangen ist, eigentlich stellt. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Gleichzeitig Barak und die Färberin, die am Ende vielleicht verstehen, dass sie unterschiedliche Interessen haben und unterschiedliche Wünsche und Sehnsüchte haben, die kaum kompatibel sind, und am Ende vielleicht verstehen, dass doch die Umarmung nicht immer, aber manchmal keine Lösung, aber eine, auch keine Heilung, aber eine leicht heilende Wirkung haben kann. So.
Ja, vielleicht zu dem Thema mit den Kindern. Vielleicht geht es eben gar nicht so, meiner Meinung nach, auch nicht so sehr ums Kinderbekommen, sondern um, dass man gemeinsam etwas schaffen kann. Und was es ja im Umkehrschluss auch noch bedeutet, ist ja, dass die Kaiserin diese Entscheidung trifft, Mensch sein zu wollen, bedeutet ja nicht unbedingt auch nur Kinder zu bekommen, sondern auch zu sterben letztlich. Also sie geht da diesen Weg, den wir alle kennen und der für uns alle so bestimmt ist, um das zu erleben, was wir erleben, dass sie diese Gefühlswelten durchleben kann. Trauer, Eifersucht, Schmerz, Liebe, letztlich dann wahrscheinlich eben auch Geburt. Und so wie wir die Welt auch angelegt haben, diese Kaiserwelt, ist es ja doch eher eben eine schattenlose, also eine luftige, leichte, aber auch eine haltlose Welt. Und da gibt es eben diesen Weg der Vergänglichkeit auch.
Das ist mir eigentlich auch jetzt erst in der intensiven Auseinandersetzung während des Probenprozesses so aufgefallen, dass hier Hofmannsthal und Strauss einen sehr großen, sozusagen, szenischen und argumentativen Aufwand betreiben, um die Qualität des Menschseins trotz der ganzen Abgründe, trotz der Sterblichkeit, der Schmerzen, des Schweißes, des Blutes zu beschreiben. Und sie so weit gehen und sagen, das Menschsein als positive Qualität beschwören, dass sie sagen, selbst ein Geisterwesen, wie die Kaiserin es vormals war, hat keine größere Sehnsucht, als Mensch zu werden. Eigentlich würden wir ja aus unserer Verständnis heraus denken, die Geister haben es doch viel besser. Die schweben die ganze Zeit durch luftige Welten, sie sind unsterblich, sie haben Reichtum, Schönheit, alle Möglichkeiten. Und das ist schon ein schönes Paradox, das uns dort aufgezeigt wird. Patrick, an dich nochmal die Frage. Ich stelle mir vor, du liest das Libretto, du hörst die Musik in der Vorbereitung mit so einem Werk, und vermutlich gibt es Punkte, an die du sofort andocken kannst, zu denen du sofort eine Fantasie entwickelst, und andere, wo man sich schwerer tut und eher drum ringen muss, bis wann eine Form dafür gefunden hat. Wie ist es dir bei der Frau ohne Schatten gegangen? Was war dir spontan zugänglich? Wo musstet ihr länger diskutieren? Was gab es vielleicht an überraschenden Wendungen?
Ja, ich glaube, zentral ist tatsächlich diese Färberwelt für mich, also von der aus es geht und das einfach ein Kontrapunkt bildet zu eben dieser unterbewussten Welt oder zu der Geisterwelt. Und da kann man natürlich gut andocken, so als Mensch, was ist die Menschenwelt? Und da ich selber Marsall-Lehrling war früher, konnte ich auch mit einer Färberei eigentlich schnell was anfangen und habe da quasi diesen Grundraum geschaffen, der eben aufbrechen kann, hinfahren kann, wegfahren kann. Und dann ist immer beim Modell quasi, da habe ich diesen Raum, ja, jetzt muss der weg, weil jetzt müssen wir in die Geisterwelt. Und dann ist immer dieser Fahrstuhl dann da gestanden in der Mitte, weil irgendwo muss ja die Ware quasi angeliefert oder abgeliefert werden. Und dann dachte ich, ja, das hat eben sowas, das gefällt mir, das hat was von eben so, was Traumdeuterisches so. Und dann gab es eben, stolpert man natürlich im Libretto, es gibt einen Falken, was macht man mit dem Falken? Und ja, der konnte doch den Fahrstuhl krallen und runterbringen und so Sachen. Und dann bekommt das plötzlich so eine eigene Dynamik. Und tatsächlich finde ich es irgendwie für mich wichtig, am Modell das durchzuspielen und dann auch mit David zusammen, also die Oper da quasi live zu erleben, schon mal mit der Musik. Und dass man es nicht nur abstrakt auf dem Blatt denkt, sondern auch einfach so quasi auch Zufälle entstehen lässt, quasi was eben so im Modell passiert.
Ja, ich finde das interessant. Also ich finde auch, man kann dann die proletarische, schwitzende, schweißgebadete Färberwelt etwas schneller anschließen, weil sie halt realistisch ist, weil sie sich auch sozusagen so in dem ein Paar, was viel arbeiten muss, Konflikte hat, das kennt man sozusagen so aus dem eigenen Leben und aus dem Leben der anderen. Und Geisterwelt ist natürlich komplizierter. Also wie übersetzt man das? Dann sucht man irgendwie erst nach einer Übersetzung. Dann ist das Science Fiction oder so, oder ist das ganz historisch? Also ist das sozusagen sowieso dann ganz märchenhaft, also ganz anders. Und dann fand ich schon interessant zu sagen, dass man in diese leicht flirrende, sanfte, weiß, nicht Sanatorium, aber trotzdem sozusagen so diese, wo halt kein Schweiß und kein nichts ist so. Und das ist irgendwie schön, weil man hat so wenig Probleme, aber die Kaiserin hat ja relativ schnell schon dieses Geheimnis um sich, wo sie nicht weiß, was ist ihr eigentlich passiert. Und ich finde diese Wunde, die ihr sozusagen, also diese Sehnsucht, die sie hat nach der Menschenwelt, die sie begleitet anscheinend von ihrer Mutter her oder so, die bricht sich Bahn. Und da fand ich schon sehr spannend, und das finde ich generell bei dir als Bühnenbildner, wenn ich das mal so öffentlich sagen kann, interessant, dass man dann auch schon diesen Weg geht und versucht, so eine poetische Welt zu finden und das ernst zu nehmen und zu sagen, ja, das gibt es jetzt hier. Und das finde ich ist so das, was halt eben, wo ich sagen würde, naja, das ist das, diese komische Mischung aus großer Kunst und B-Movie, die dieses Stück halt ist, so, ne? Das, was auch Tote Stadt ist, da gibt es auch Dinge, die gibt es nicht. Und das, dieses Genre muss man beides bedienen und beides lieben, dass es halt Geister gibt. Ja, jetzt gibt's hier halt Geister, die können wir nicht ganz so stark darstellen wie der Hollywood-Film, aber man kann sich bemühen, diese Atmosphäre sozusagen so herzustellen. Und da finde ich gerade diese Kombination aus deiner Fantasie da mit dem Falken und dann den Fähigkeiten, die so eine Institution wie die Semperoper und die Werkstätten hier haben, dass die dann halt einfach so einen Falken bauen, der halt runterkommt und der enorm ist, so, und der halt sozusagen so, glaube ich, etwas erzeugt, etwas Archaisches erzeugt, etwas Leichtes erzeugt, was man auch nicht so leicht in der Inszenierung von einem Stück von heute sehen würde, sondern der halt sagt, ja, es gibt diese Welt und da gibt's halt einen Falken, der ist halt 12 Meter groß. Und das finde ich, das muss ich jetzt vielleicht auch so auch mal sagen, dass sozusagen so etwas, was ist, was ich an diesen Institutionen, aber besonders an jetzt auch dieser Semperoper, also wie das alles gemacht ist, also all die Dinge, die auf der Bühne aufschauen, mit was für einer Handwerkskunst, so, und das ist das, glaube ich, da, ja, dadurch können diese Welten entstehen, und ich glaube, das ist sozusagen so die Aufgabe auch, das dann auch damit zu spielen und das zu nutzen und nicht zu sagen, ja, gut, das gibt's alles gar nicht, Geisterwesen und so, deswegen ist das ein Einheitsraum, also ich glaube, das ist ein Stück, das ist verloren in einem Einheitsraum. Ich glaube, da muss schon diese Musik und diese Erfindung und auch dieser musikalischen Kraft durch Christian Thielemann und diese Besetzung sozusagen, so muss der Apparat und der Bühnenbildner da schon ordentlich leisten. Und haben sie auch gemacht. Und als Regisseur versucht man dann das alles so ein bisschen zusammenzufügen und ist aber eigentlich dankbar, dass man da auch so bekommt, Geschenke bekommt. So.
Was für ein schönes Schlusswort. Wir bekommen Geschenke, das stimmt, im Übermaße. An tollen Figuren, an Fantasieräumen, an einer sehr komplexen Handlung, die uns auf der einen Seite ja auch in Märchenwelten entführt, gleichzeitig uns auffordert, uns mit uns selber, mit dem Menschsein auseinanderzusetzen und natürlich auch sehr, sehr viel Musik. In dieser Oper hat ja Richard Strauss auch den Orchester-Zwischenspielen, sagen der reinen, absoluten Musik, sehr viel Raum eingeräumt, die auch so etwas wie Brücken schlägt zwischen den einzelnen Bildern oder den einzelnen gebauten Räumen auf den Bühnen und der Fantasie, der Klangwelt, der Poesie hier auch Gerechtigkeit widerfahren lässt und nicht immer nur anbindet an Handlungen, an Vorgänge, an eine Verzweckung, wenn man so möchte. Mhm. Ja, lieber David, lieber Patrick, damit sind wir am Ende unseres Pausengesprächs angekommen. Jetzt kommt die letzte Frage, die nach dem ganz Großen, gibt es noch eine letzte Botschaft, die ihr mitgeben wollt? Eine Pointe zu dem Abend?
Na, mit Botschaften im Theater ist immer etwas schwierig, finde ich. Aber sozusagen das gesamte Erlebnis dieses Abends sollte man sich nicht entgehen lassen. Und es ist tatsächlich überraschenderweise, auch was ich nicht vermutet hätte vor Probenbeginn, auch zum Teil sehr lustig tatsächlich. Und deswegen kommen Sie und haben Sie Spaß, lassen Sie sich berühren, verzweifeln Sie mit den Menschen auf der Bühne und bewundern Sie diesen ganz tollen Falken der Werkstätten.